Ja, wir stehen wirklich in einem Kampf, um unsere Existenz, um unseren Glauben, um unser ewiges Leben, unserem Bleiben im Herrn. Es geht um Leben und Tod. Meine Überschrift hat zuerst gelautet, wir überwinden durch das Kreuz. Und dann dachte ich, wir wollen nicht über das Kreuz reden, wir wollen den Gekreuzigten kennen. Es geht nicht um einen Begriff, es geht nicht um eine Methode, es geht um die Person, um die wunderbare Person unseres Herrn Jesus Christus, die wir mehr kennen und mehr lieben müssen, um ausgestattet zu sein in diesem Kampf, um gerüstet zu sein mit der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wir brauchen sie wirklich. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Da fühlt sich vielleicht der eine oder der andere gut gerüstet, hat einen Rhetorikkurs gemacht, der kann sich wehren, sein Recht, seine Meinung verteidigen. Aber es geht nicht um Fleisch und Blut, es geht um Mächte und Gewalten und sie sind unsichtbar, nicht greifbar. Der Feind auch. Er hält sich so lange verborgen, bis er plötzlich erscheint. Aber wir wollen uns rüsten. Darum spricht auch Paulus nicht ganz ohne Grund von der ganzen Waffenrüstung Gottes, die wir anziehen müssen. Und ich muss sagen, wir brauchen dazu die Gemeinde. Er spricht auch die ganze Gemeinde in Ephesus an. Und wir brauchen dazu die aufgebaute Gemeinde, wo es keine Lücken gibt, keine Lücken in der Mauer, wo wir zusammenstehen, die Mauern gegen den Feind. Und wir sind auch vielfältig angegriffen, sogar durch unser eigenes Fleisch. Wir sind angegriffen in unserem Denken. Wir sind angegriffen mit unserer seelischen Verfassung. Alles das kann der Feind auch benutzen. Und wir wollen und müssen kämpfen und überwinden. Und wir haben Christus, den Sieger, in uns, lobt den Herrn, den ganzen Christus brauchen wir. Den Mensch gewordenen Gott, den Gekreuzigten, den Auferstandenen, den Erhöhten, den Ausgegossenen, all das ist unser Eigentum. Jetzt will ich mal ein Schaubild zeigen, was wir in zwei unserer Traktate haben, aus gutem Grund, weil es ein guter Weg ist, auch den Menschen das Evangelium in kurzer Weise zu predigen. Kennt ihr das, ja? Nicht ganz unbekannt. Also, das Wort wurde Fleisch. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er zog sich ein menschliches Gewand an. Gott und Mensch waren vereint. Zum ersten Mal in der Geschichte. Wir wissen alle, es war Jesus. Er lebte hier auf dieser Erde 33,5 Jahre. Ich will mich da auf die Zahl nicht festlegen, nur kurze Zeit. Dann starb er am Kreuz. Dann, ich habe hier verschiedene Farben, sind leider nicht genügend unterschiedlich, aber stellt euch vor, hier ist das menschliche Leben. Hier kommt hinzu der Tod am Kreuz. Dann kommt hinzu, ich muss es hier durchziehen, dann kommt hinzu die Kraft der Auferstehung. Und dann ist die Entwicklung noch nicht zu Ende. Dann braucht es viele Menschen, die offen sind, dieses wunderbare Leben, in dem das ewige Leben Gottes ist, die Kraft des Kreuzes Christi ist, die Kraft der Auferstehung, diesen wunderbaren Christus, der gekreuzigt, auferstanden, erhöht wurde und dann als der Geist, der das Leben gibt, der lebendig macht, wie es 1. Korinther 15, 45 sagt, als dieser Geist von uns Menschen aufgenommen werden kann und soll. Das ist der Weg Gottes. Das ist der Weg Gottes. Und er kommt in unseren Geist, aber soll uns dann auch ganz ergreifen. Zuerst kommt die Seele. Er will sich ausbreiten in unserem ganzen Sein und das ist Umwandlung. Es ist einfach nur noch mal dargestellt, es ist der ganze Christus. Der ganze Christus ist für mich und was ich bin, ein Endefan. Das Wort sagt auch, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das geht in dem Augenblick, wo ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und das wird auch unser Motto sein, unser ganzes Leben. Und ich hoffe, ihr seht, was für eine Herrlichkeit das ist und was für ein Sieg es ist, mit Christus gekreuzigt zu sein. Das wollen wir heute behandeln. Wir müssen das wissen. Es gehört mit zu unserem Wissen. Zu der Wahrheit, in der wir stehen. Nicht denken, das ist mir unangenehm. Ich will nicht vom Kreuz reden. Wir wollen lieber über Freude und Auferstehung. Und wir hatten sogar mal ein Lied, der Herr, er ist jetzt nicht mehr am Kreuz, er ist auf dem Thron. So nach dem Motto, das ist Vergangenheit, können wir vergessen. Wir haben ja den Thron. Nein, sag das nicht. Die Bibel spricht häufig genug über das Kreuz. Das Kreuz, und das wollen wir behandeln. Zuerst war Jesus gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wo steht's? Philipper 2, Vers 8. Das ist eine wichtige Voraussetzung für das, was hinterher geschah. Der Kreuzestod ist eigentlich das Ergebnis seines Gehorsams. Und wann fing der Gehorsam an? Wann haben wir das erste Zeugnis von Jesu Gehorsam? Ihr jungen Leute, ihr kennt doch die Schrift. Wo steht das erste Zeugnis? Gibt es hier einige Zwölfjährige? Also, ihr müsst es wissen. Jesus, 12 Jahre, damit ist man vollmündig, mindestens religiös bei den Juden, kommt zum ersten Mal mit seinen Eltern nach Jerusalem und feiert dort ein jüdisches Fest. Die Eltern haben ihn sicher vorbereitet und er ist also dort und nach dem Fest ziehen die Eltern zurück. Ihr kennt die Geschichte, nicht? Denken, Jesus ist ja sicher unter unseren Freunden, finden im Augenblick nicht. Und dann ziehen sie einen Tag mit den Leuten, bis sie gemerkt haben, also Jesus ist weder unter den Freunden noch unter den Verwandten noch irgendwo. Der muss in Jerusalem geblieben sein. Und dann ziehen sie wieder einen Tag zurück. Und in Jerusalem suchen sie alles ab, 3 Tage lang. Hey, wo ist unser Sohn? Was hat er im Sinn? Der ist doch sonst nicht so. Dann finden sie ihn im Tempel. Und die Mutter voller Vorwürfe. Mein Kind, wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Und Jesus, der hatte eine interessante Aussage. Was sagt er? Weiß das jemand? Musste ich nicht sein in dem, was meines Vaters ist? Manche übersetzen in dem Haus meines Vaters, ganz einfach. Das ist es nämlich. Aber genau steht da, muss ich nicht sein in dem, was meines Vaters ist? Wusstet ihr denn nicht? Ja, woher wusste denn das der Herr? Und woher sagt er, ich musste sein in dem, was meines Vaters ist? Ich musste sein. Er stand so unter dem Eindruck, ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Ich glaube nicht, dass er seine Eltern vergessen hat. hat sich wahrscheinlich auch gefragt, wo bleiben meine Eltern, wo bleiben meine Eltern? Ja, wo war er die ganze Zeit, der Jesus? Wer hat ihm zu essen gegeben? Wo hat er übernachtet? Alles nicht so wichtig. Wichtig ist, dass er sagt, ich musste doch sein in dem, was meines Vaters ist. Ihr jungen Leute, wisst ihr, wo ihr sein müsst? Wisst ihr, wo ihr sein müsst? Woher wusste Jesus das? Also ich bin ziemlich sicher, die Eltern haben ihm schon einiges erzählt. Wer 12 Jahre ist, der musste wissen. Der musste die Tora kennen, mindestens Teile draus. Der musste das Gesetz kennen, der musste auch wissen, was der Tempel bedeutet. Das Haus meines Vaters, sagt er. Also er hat schon so eine Vater-Sohn-Beziehung gehabt. Ein junger Mann, der schon genau wusste, wo er hingehört. Und ich denke, als er dort im Tempel war, da hat auch Gott zu ihm gesprochen. Er wusste, später wusste er auch, da hat er schon mehr gewusst. Damals war es noch das Haus des Vaters. Später hat er gesagt, brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn wieder aufbauen in 3 Tagen. Und das hat man ihm als Hybris ausgelegt, was ganz offensichtlich für andere Menschen Hybris war. Aber er redete von dem Tempel seines Leibes. Er redete schon da von seinem Tod. Aber zu dieser Zeit, es war das Haus Gottes. Und er wusste, wo er hingehörte. Die nächste Begebenheit, wo sehr klar war, dass er gehorsam war, war wo? Die Taufe. Er kam zur Taufe. Warum kam er zur Taufe? Er sagte, er müsste alle Gerechtigkeit erfüllen. Warum musste er? Weil der Vater es ihm gesagt hat. Lass dich taufen. Und er ließ sich taufen. Er hat darauf bestanden. Johannes der Täufer, der größte Prophet des alten Bundes, sagte, nein, 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 nein. Ich muss von dir getauft werden. Jesus hat darauf bestanden. Es soll so geschehen. Und dann hat er ihn getauft. Was bedeutet Taufe? Was bedeutet uns die Taufe? Für uns bedeutet die Taufe, ich gebe mein Leben in den Tod. In den Tod Christi. Damals hieß es Buße, Umkehr, zu einem neuen Leben. Die nächste Station, wo er seinen Gehorsam bewies, war wo? Gleich anschließend, bei der Versuchung. Stellt euch vor, Satan erscheint ihm persönlich. Das macht der Satan jetzt nicht durch seine Helfershelfer. Er kommt zu ihm persönlich und die Versuchung wird wirklich heftig. Und der Herr behält den Sieg. Durch das Wort. Der Satan argumentiert mit dem Wort, aber er spricht das Wort in Geist und Leben und trifft den Punkt, trifft Satan. Und schließlich verlässt ihn Satan. Lukas fügt noch hinzu, bis zur nächsten Gelegenheit. Bis zur nächsten Gelegenheit. Und wo war seine nächste Gelegenheit? Wir kommen gleich drauf. Jetzt mal grundsätzlich, er hat alles nach dem Willen Gottes getan. Nicht in Johannes 5, in Johannes 8 lest ihr, dass er alles nach dem Willen Gottes getan hat. Und nichts, was er tat, hat er ohne den Willen Gottes getan. Und nichts unterlassen ohne den Willen Gottes. Er war einfach so eins mit dem Willen Gottes. Herrlich. Sag nicht, das schaffe ich nie. Nein, das hat er erstmal für uns getan. Und zweitens ist er jetzt auch da, das in uns zu wirken, diesen Gehorsam, diesen völligen Gehorsam. Ich bin dankbar dem Herrn. Also ich bin kein gehorsamer Mensch gewesen. Als Kind nicht, als Junger nicht, als Schüler nicht. Ich war nicht gehorsam. Aber ich habe den Herrn irgendwann mal aufgenommen und habe gehorsam gelernt. Und das hat der Herr praktiziert von, ich will mal sagen, nicht von Geburt an. Auch ein Kind, ein junger Mann muss gehorsam lernen. Und es steht auch da bei der Geschichte im Tempel, der Zwölfjährige im Tempel, steht auch am Ende, und er war den Eltern untertan. Warum er das gemacht hat, war für die Eltern nicht ganz durchschaubar. Aber sie haben gesehen, das war keine Rebellion. Er war ihnen untertan. Ich war so, mit 12 Jahren fängt man ja auch an, irgendwo rebellisch zu werden. Er war ihnen untertan. Und den Beweis seines Gehorsams, seinen letzten Kampf hat er dann vor der Kreuzigung durchgestanden. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber es war ein Riesenkampf, ein fast unmenschlicher Kampf. Klar zu sehen, was auf einen zukommt, und dann Ja zu sagen. Er hat Ja gesagt zu allem, was auch nicht schön war für ihn zu erfahren. Aber er hat es um unsretwillen getan und aus Liebe zum Vater. Er starb am Kreuz zu unserer Rettung. Und dieser Gehorsam war ein, ich will mal sagen, Gegenzeugnis gegen Satan. Satan hat die ganze Welt verdorben, wie schon gesagt wurde. Er hat die ganze Welt im Griff. Die ganze Welt wird immer aggressiver, auch gegenüber Christen. Sie ist so raffiniert, wird immer raffinierter, die Seelen zu fangen und zur Rebellion zu erziehen. Ich kenne verschiedene Kinderbuchautoren, da werden die Kinder zur Rebellion erzogen. Ja, das muss man schon wissen, das fängt im Kindesalter an, dann in der Jugend noch mehr. Es ist alles beherrscht von Satan. Und wir haben alle Mühe, die Kinder in der richtigen Weise im Gehorsam zu erziehen. Diese Rebellion, die hat der Herr überwunden. Er hat Satan direkt widerstanden. Er hat jede Gelegenheit, die Satan suchte, überstanden. Und zum Schluss konnte er sagen, wer findet eine Sünde an mir? Selbst der Feind findet keine Sünde an mir. Also die Juden, die hatten natürlich ihre Gründe, ihn zu kreuzigen. Aber der Feind fand keine Sünde an ihm. Er hat überwunden. Sein Vater hat ihm mehrmals, nicht nur ihm, sondern auch den Umstehenden mit einer hörbaren Stimme bezeugt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den hört! Es war ein wunderbarer Mensch bis zum Schluss. Und als er am Kreuz hing, nahm er das Gericht Gottes über die Menschen auf sich. Ihr wisst, alle Menschen werden das Gericht erfahren. Hebräer 9 sagt, Vers 27, dem Menschen ist es gesetzt zu sterben und danach das Gericht. Das ist das Schicksal aller Menschen. Verdorben durch Satan, und Gott muss gerecht richten. Aber Jesus hat uns aus diesem Gericht befreit. Einfach, indem wir an ihn glaubten. Einfach glauben, was Gott für uns getan hat. Tatsachen glauben. Und wir vertrauen Gott weiter. Wir glauben nicht nur diesen Tatsachen, wir vertrauen ihm, dass diese Tatsachen auch in uns Wirklichkeit werden. Er hat unsere Sünden gesühnt, ist das vielfache Zeugnis im Neuen Testament. Er starb um unserer Sünden willen. Aber nicht nur um unserer Sünden willen. Es ist mehr. Aber immerhin, wir können mit unseren Sünden zu ihm kommen und Vergebung erlangen. Das ist vielleicht uns nicht immer so bewusst, dass es dem Herrn den Tod kostete. Unsere Sünde, die wir so vielleicht leichtfertig hingenommen haben, es war des Herrn Tod. Aber wir können immer wieder neu zu ihm kommen und uns die Sünden vergeben lassen. Uns reinigen lassen von allen Sünden. Und das ist wichtig und müssen wir tun. Sein Blut reinigt uns von aller Sünde. Vielleicht ist das alles für euch nur Wissen, aber es ist wichtig, dass wir es praktizieren. Ich will ein reines Gewissen haben. Reinigung und Heiligung. Und ich bin versöhnt mit Gott. Das ist auch die Wirkung des Kreuzes. Ich bin versöhnt mit Gott. Wenn wir 2. Korinther 5 mal aufschlagen, 14 und 15. Ach, lass uns das gemeinsam lesen. Denn die Liebe Christi drängt uns so, dass wir zu dem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und deshalb alle gestorben sind. Bis dahin mal. Wir ertragen es gern, dass Christus für uns gestorben ist. Gut, ich habe einen Platz, wo ich meine Sünden lassen kann. Er ist für uns gestorben. Aber dann setzt Paulus etwas anderes, etwas Weiteres, was wir erkennen müssen, dass er nicht nur für alle gestorben ist, sondern dass damit alle gestorben sind. Jeder, der zum Glauben an Jesus kommt und ihn aufnimmt in sein Leben, der nimmt ihn auch als Gekreuzigten auf. Und deswegen denkt an diese göttliche Kurve, den Vorsatz Gottes. Es ist alles im Geist mit eingeschlossen. Ich erlebe die Vergebung der Sünde. Ich erfahre und empfange das ewige Leben, das Gottesleben ist. Aber in diesem Leben ist Christi Tod mit drin. Und er geht weiter in Vers 15, lass uns das zusammenlesen. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, fortan nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Es ist eine große Befreiung, mit Christus gestorben zu sein. Es ist doch nichts Negatives. Es ist eine noch größere Befreiung, nicht mehr mich selbst leben zu müssen, sondern jetzt durch dieses neue Leben Christus zu leben. Und nicht nur für mich zu leben, was mir gerade passt, was mir gerade schmeckt, sondern Gott zu leben. Das adelt unser Leben. Und das gibt uns die richtige Richtung für unser Leben. Nicht nur für mich, sondern für Gott. Wir leben für Gott und wir leben durch Jesus Christus für Gott. Lob den Herrn dafür. Das ist das Evangelium. Wir sind gerettet, um durch ihn zu leben. Wir sind gestorben, um durch ihn zu leben. Wichtig dabei ist, dass wir uns dafür mit ihm identifizieren. Einfach für unsere Vorstellung, einfach für unser Wissen, für unsere Realisierung unseres Christenlebens. Lass uns nochmal Römer 6 lesen, Vers 3. Ist gut, wenn wir das selber lesen. Ich erinnere mich an diese Verse seit meiner frühen Jugend. Als ich noch nicht gläubig war, fing ich an, die Bibel zu lesen. Aber das waren für mich wichtige Verse, wo ich sofort ins Fragen kam, was meint eigentlich Gott damit, mit diesen Versen? Wie kann ich das verstehen? Wie kann ich das verstehen? Ich bin richtig reingekrochen in diese Verse. Dann habe ich plötzlich eine Erfahrung gehabt vom Herrn. Vers 3, ja? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus hineingetaucht wurden, in seinen Tod hineingetaucht sind? Ja, bis dahin. Ja, wir sind getauft, dann sind wir in seinen Tod hineingetauft. Alles hat mit seinem Tod zu tun. Das muss uns auch bewusst sein, wenn wir so eine Entscheidung für Christus machen, wir sind in seinen Tod getauft. Wir müssen nicht sterben, wir können leben, aber jetzt leben wir ein neues Leben im Geist. Weiter. Wir sind also mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln sollen. Darüber haben wir jetzt gesprochen, im Vers 5. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind in der Gleichheit seines Todes, werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir sind zusammengewachsen. Wir sind ein Leben geworden. Ja, wenn Jesus in unser Herz hineinkommt, dann ist es eine Neugeburt, eine Wiedergeburt. Aber jetzt fängt ein Leben an, wo wir miteinander zusammenwachsen. Je mehr wir uns nähren, je mehr wir Leben empfangen, je mehr wir gefüllt werden mit dem Wort Gottes und durch die Gemeinschaft, desto mehr wächst auch der Herr Jesus in uns. Er muss wachsen. Unser Leben ist ein Lebenswachstum. Wir loben den Herrn dafür. Und wir müssen noch weiter wachsen bis an unser Lebensende. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind in der Gleichheit seines Todes, werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Das geht bis hin zur Totenauferstehung. Aber schon jetzt können wir sein Auferstehungsleben in unserem Leben erfahren als die Kraft. Da wir wissen, dass unser alter Mensch, das Wissen ist wichtig, wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde unwirksam würde, sodass wir der Sünde nicht als Sklaven dienen. Sünde ist eine Art Sucht. Und du musst der Sünde als Sklave dienen. Wenn du keinen Weg hast, die Sünde zu überwinden, bist du ein Sklave der Sünde. Und der Herr hat uns von dieser Sklaverei befreit. Wenn die Sünde kommt und dich versucht, dann sag einfach, ich bin mit Christus gekreuzigt. Du musst die Wirkung des Kreuzes mal spüren in diesem Kampf. Und Epheser 6 spricht von der ganzen Waffenrüstung Gottes. Schild des Glaubens, Gürtel der Wahrheit, Helm der Errettung, Panzer der Gerechtigkeit und das Schwert des Geistes, welcher ist das Wort Gottes. Der Geist ist das Wort Gottes. Das sind unsere Waffen, die wir aktiv einsetzen können. Der Herr Jesus als der Gekreuzigte ist in dem Sinne keine Waffe. Aber dennoch können wir die Wahrheit, die er für uns vollbracht hat, bekennen. Und es hat seine Wirkung. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wirklich, ihr müsst es, besonders auch die jungen Leute, ihr müsst es üben. Ihr müsst es üben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Üb es, wende es häufig an. Der Herr Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der soll sein Kreuz auf sich nehmen täglich. Täglich gibt es viel Gelegenheit, haben wir ein Lied. Des Vaters Hand hat sie uns zubereitet. Wir haben täglich Gelegenheit, das Kreuz anzuwenden. Ich weiß nicht, wie oft ihr das Kreuz anwendet. Wahrscheinlich nicht täglich. Irgendwann kommt euch der Gedanke, ach, ich bin ja mit Christus gekreuzigt. Aber es ist gut, täglich sich das vor Augen zu führen. Dieses Wissen ist ein heilsames Wissen. Und freut euch darüber, dass ihr diesen gekreuzigten Christus habt. Es ist wunderbar, mit ihm zu überwinden. Und Du kriegst auch gleich mehr Glauben an ihn und mehr Freude und mehr Liebe zu ihm. Wenn du mit ihm überwunden hast, du kannst am Ende sagen, Halleluja, ich habe mit dir überwunden. Steh auf in der Gemeinde. Ich habe mit dir überwunden. In der Versammlung brauchen wir solche Zeugnisse. Ich bin angefochten worden, aber ich habe bekannt, ich bin mit Christus gekreuzigt und habe überwunden. Paulus sagt, er kämpft mit den Waffen, aber nicht mit fleischlichen Waffen, sondern mit den Waffen Gottes. Und diese sind in der Lage, die Befestigungen des Feindes zu zerstören. So etwas zerstört die Befestigung des Feindes. Wir loben den Herrn. Wir sind stark, Geschwister. Ihr jungen Leute, ihr seid stark, nicht weil ihr so viel Bodybuilding gemacht habt. Nein, nein, pass auf. Das ist nicht die Stärke, die der Herr braucht. Der Herr braucht eure Stärke durch eure Waffenrüstung und durch den gekreuzigten Christus. Er ist unsere Stärke. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, sagte Paulus. Ja, seid stark. Und vergesst auch die Freude nicht. Und immer wieder neu die Freude am Sieg. In Vers 11 sagt er, also auch ihr, schätzt euch selbst so ein, dass ihr für die Sünde tot seid, aber Gott in Christus lebt. Wir schätzen uns so ein, das heißt, wir glauben ihm, dass das mit uns geschehen ist und dass er, der Überwinder, auch mit uns ist und in uns ist und wir mit ihm überwinden. Wir schätzen uns einfach so ein. Das ist Glaube. Wir nehmen Gottes Tun, Gottes Werk als Tatsache und erfahren Überwindung. Das ist keine Fata Morgana, das sind reale Erfahrungen. Überwindung durch den gekreuzigten Christus in uns. Und ich sagte gerade, ihr jungen Leute, ihr seid stark. Kennt ihr das Wort, wo Johannes in seinen Briefen schreibt, 1. Johannes 2, ich habe euch jungen Männern, steht hier, aber gemeint sind junge Männer und junge Frauen, alle Teenager, aber auch alle, die älter sind. Ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich glaube, jeder, der gläubig geworden ist, hat auch diese Erfahrung mal gemacht. Ich habe den Bösen überwunden. Halleluja. Das heißt nicht, dass ich jedes Mal den Sieg habe. Das muss nicht sein. Wir bleiben in Übung und werden immer besser. Nicht denken, ah, es hat sowieso keinen Sinn, ich falle immer wieder. Und nein, wir üben. Und Gott ist dabei, der gibt uns Hilfestellung. Und wir haben den wunderbaren Christus in unserem Geist. Ihr habt den Bösen überwunden, ein Sieg ermutigt für den nächsten Sieg. Ihr habt den Bösen überwunden. Das zweite Mal sagt er, ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch wohnt. Das tut er jetzt noch dazu. Und ihr den Bösen überwunden habt. Und das schreibt im Zusammenhang damit, dass wir nicht die Welt lieben sollen. Hier geht es um die Welt. Und wie der Bruder schon gesagt hat, wir sind heute extrem angegriffen. Und wir müssen immer kämpfen. Immer, täglich müssen wir kämpfen. Und wir wollen auch kämpfen. Wir wollen überwinden. Und wir haben ein großes Erbe, das wir erlangen sollen. In diesem Leben und auch im kommenden. Lobe den Herrn dafür. Das war die Welt. Und was haben wir noch zu überwinden? Den alten Menschen und das Selbst. Das ist vielleicht mit das Schwierigste. Wir brauchen dazu den Herrn, wir brauchen dazu sein Licht. Herr Jesus, scheine in mir, scheine in uns. Ein letzter Aspekt vom Tod des Herrn ist, dass er als Weizenkorn gestorben ist. Und als Weizenkorn fiel er in die Erde, er starb und brachte in Auferstehung viel Frucht. Ja, das wurde schon in Jesaja geweissagt und ist in Erfüllung gegangen vor 2000 Jahren. Und wir sind jetzt die Nutznießer. Wir können ganz klar sehen, Christus, der vor 2000 Jahren gestorben ist, er ist jetzt in uns, er lebt in uns. Sein ganzes Leben, das wir sehen in den vier Evangelien, es ist der Ausdruck dessen, dass wir seine Menschlichkeit empfangen haben. Das können wir alles als unser Eigentum ansehen. Lies die Bibel als dein Testament, das hast du geerbt, das hast du geschenkt bekommen. Der ganze Christus ist für mich. Lob den Herrn dafür. Und auch sein Gehorsam, sein Überwinden. Wir überwinden mit Christus als den Gekreuzigten und Auferstandenen. Wir müssen auch immer wieder Beziehung nehmen zu allen Aspekten des Herrn. Wir sprechen heute über diesen einen Aspekt, aber dann kommen wieder andere Aspekte vom Herrn. Alles müssen wir sehen, annehmen, erfahren und überwinden. Wir kommen jetzt zu einem besonderen Kapitel. Er starb am Kreuz für den Aufbau der Gemeinde. Er starb am Kreuz für den Aufbau der Gemeinde in Einheit. In Matthäus 16, das haben wir gestern schon behandelt, hat er sehr klar gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ich will meine Gemeinde bauen. Meine Gemeinde. Betonung auf meine Gemeinde. Ja, wir haben heute eine ganze Menge Gemeindegründungen von irgendwelchen Organisationen und so weiter und so weiter. Wichtig ist, dass es seine Gemeinde ist. Wir haben keine So-und-so-Bewegung. Wir machen einfach nur das, was der Herr wollte. Seine Gemeinde. Es gibt viele christliche Werke, viele Aktivitäten. Was die Christen machen, ist alles sehr vielfältig. Ich würde sagen, so vielfältig, wie die Menschen sind. Es ist nicht nach Menschenweise, wie der Herr baut. Es ist seine Weise. Als der Herr seinen Jüngern offenbarte, dass er seine Gemeinde bauen will, in Matthäus 16, ist mir aufgefallen, dass in diesem Abschnitt zweimal das Wort Menschen vorkommt. Das erste Mal, als er seine Jünger fragte, was meinen die Menschen über mich? Und dann kommen diese Dinge, wie die Menschen ihn einschätzen. Dann kommt die Offenbarung, die der Petrus erhält von Gott. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann die Antwort des Herrn. Selig bist du, Simon Petrus, denn Fleisch und Blut hat es nicht offenbart, sondern mein Vater in den Himmeln. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel zum Reich der Himmel geben. Und was immer du auf Erden binden wirst, soll auch in den Himmeln gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, soll auch in den Himmeln gelöst sein. Und wie auch gestern richtig gesagt wurde, dann gebot er den Jüngern, sie sollen niemand sagen, dass er der Christus sei. Das ist wichtig, dass es immer über die Offenbarung durch Gott kommen muss. Es muss durch Gottes Offenbarung kommen. Und darum müssen wir uns auch jeder für sich bemühen. Und dann kommt eine Belehrung, die die Jünger gar nicht verstehen und auch ablehnen, dass er nämlich leiden muss und sterben muss. Und Petrus der ist ja immer der Schnellste, der nahm ihn zu sich und sagte, Herr, das geschehe dir nur nicht. Nur nicht. Und was sagt er? Geh hinter mich, Satan. Denn du bist mir ein Ärgernis. Denn du sinnst nicht die Dinge Gottes, sondern die Dinge der Menschen. Wir haben jetzt zweimal die Menschenmeinung. Zuerst die der Welt und plötzlich Menschenmeinung von Petrus. Und diese Menschenmeinung ist ein frontaler Angriff Satans auf Christus. Durch seine engsten Mitarbeiter, so will ich mal sagen. Das ist wirklich eine Versuchung. Und er sagt, weiche hinter mich. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst. Nehme sein Kreuz auf und folge mir. Er sagt in diesem Zusammenhang, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Wie nehme ich mein Kreuz auf mich? Nur mit Christus kann ich das. Indem ich sage, Herr Jesus, ich bin mit dir gekreuzigt. Ich nehme den Gekreuzigten in Anspruch. Ja, und dann sagt er noch, wer sein Seelenleben retten will, der wird es verlieren. Es geht um unser Seelenleben. Und das besonders für die Gemeinde. Er hat das bewusst im Zusammenhang mit der Gemeinde gesagt. Es ist nicht nur so eine allgemeine Lehre, eben war Gemeinde und jetzt kommt was ganz, ganz anderes. Nein, für das Gemeindeleben brauchen wir das. Selbstverleugnet mit dem Herrn. Kreuz tragen mit dem Herrn. Seelenleben verlieren mit dem Herrn. So wird die Gemeinde gebaut. Ohne Kreuz keine Gemeinde, sage ich mal jetzt so. Ohne Kreuz keine Gemeinde. Paulus predigt den gekreuzigten Christus. Und zwar, wo predigt er den gekreuzigten Christus? Und nur ihn? 1. Korinther 1 und 2. Was war das Problem bei den Korinthern? Sie hatten Vorlieben für bestimmte Männer, Prediger, die vorbeikamen und dort vielleicht wortgewaltig das Evangelium verkündet hatten. Und sofort waren die Herzen ihnen zugewandt und ja, das ist er. Das ist mein Prediger. Das ist mein Prediger. Und dann haben sie schon angefangen, sich zu streiten darüber. Streit um Personen. Wer sind sie? Was haben wir gesagt? Kleine Helfer. Beim großen Werk Gottes. Du sollst nicht die kleinen Helfer zu der Sache machen. Dann hast du den Herrn und sein großes Werk noch nicht gesehen. Gleich im Anschluss daran predigte Paulus vom Kreuz. Und zwar Kreuz als Kraft Gottes. In Vers 18. Und Kreuz als Kraft Gottes und Weisheit Gottes. Ja, wenn so Schwierigkeiten sind in der Gemeinde, dann brauchen wir die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes. Wir müssen wirklich zum Herrn gehen, wirklich zum Herrn gehen. Wir merken das ja schon vorher. Wisst ihr, Spaltung ist nicht erst, wenn da zwei Gruppen auseinandergehen oder eine Gruppe die Gemeinde verlässt. Ich würde sagen, vorher ist die Spaltung. Du merkst schon, hier sind differierende Meinungen. Und diese Meinungen, Menschenmeinung, nach Matthäus 16, vom Teufel. Meinung gegen Meinung, Argument gegen Argument. Spaltung zeigt sich schon viel früher. Wenn wir ein bisschen sensibel sind, und wir sind sensibel, dann merken wir das rechtzeitig. Und beten und kämpfen und beten und kämpfen. So haben wir es mal gemacht, als ein paar Leute die Gemeinde verlassen haben nach viel Unruhe, die sie gestiftet haben. Wir haben gebetet, gebetet, gebetet. Und wenig getan. So geht's. Und wir sind immer wieder damit konfrontiert. Jeder Brief ist voll davon. Es gibt immer Leute, die irgendwo Schwierigkeiten machen. Das heißt nicht, wenn du einmal die Gemeinde gesehen hast, die Einheit gesehen hast, dass du dann für immer Ruhe hast. Nein, nein, nein. Im Gegenteil. Je mehr die Einheit da ist, desto mehr wird die Gemeinde vom Feind attackiert. Und du merkst hinterher, wie er im Untergrund gearbeitet hat. Schon längst, bevor wir das gemerkt haben. Der Herr ist für die Einheit der Gemeinde gestorben. Schon der hohe Priester Kaiphas in Johannes 11 weissagt, dass der Herr sterben wird für sein Volk. Und dass er auch die Kinder Gottes, die zerstreut wohnen, zusammenführt. Vers 51, 52. Und Paulus in 1. Korinther 2, Vers 2 sagt, er hat nichts anderes predigen wollen als Christus allein, die Gekreuzigten. Wir hatten mal ein Problem in der Gemeinde durch einen auswärtigen Prediger, der sehr viel hereingetragen hat von fleischlichen und seelischen Elementen. Und hinterher mussten wir wirklich aufräumen. Und wir haben damals 6 Wochen lang nur über das Kreuz geredet. Nur über das Kreuz. Und es war eine gesundmachende Zeit. Wunderbar. Es war ein junges Ehepaar aus Spanien zu Besuch. Schade, die sind nach wenigen Tagen schon wieder abgereist. Nein, nein, so. Wir reden ja nur über das Kreuz, über das Kreuz, über das Kreuz. Wir dachten, wir sehen eine herrliche Gemeinde und sie reden über das Kreuz. Aber so ist es. Aber wenn es so sein muss, dann muss es sein. Wir reden über das Kreuz und über die Überwindung durch das Kreuz des Herrn. Und auch in 1. Korinther 12 heißt es auch, dass der Herr die Glieder zusammengefügt hat, damit keine Spaltung im Leibe sei. Also, wir sind ein neuer Mensch. Wir sind in einem Leib miteinander zusammen aufgebaut. Ja, sind wir ein neuer Mensch, darf ich mal kurz fragen? Sagt Amen. Wir sind ein neuer Mensch. Amen. Habt ihr das gesehen? Und wir sind ein Leib. Viele Glieder, ein Leib. Und der Herr hat die Glieder so gesetzt, dass keine Spaltung im Leibe sei. Also ist schon alles ganz gut vorgefertigt vom Herrn. Amen. Sind wir ein Leib? Amen. Amen. Habt ihr das gesehen? Hat euch das der Herr offenbart? Ihr seid ein Leib? Wir sind ein Leib. Und sind wir auch das Haus Gottes? Amen. Habt ihr das gesehen? Amen. Ist es die Wirklichkeit? Amen. Amen. Und sind wir ein goldener Leuchter? Ist das die Wirklichkeit? Oh, ihr seid nicht so golden. Und der stört mich auch. Gar nicht golden. Wir müssen sehen, wie Gott sieht. Wir müssen die Gemeinde sehen, wie Gott sie sieht. Dann werden wir auch Gemeinde bauen können. Uns interessieren die göttlichen Tatsachen. Nicht das, was vor Augen ist. Wir überwinden zunächst mal, dass die Gemeinde überhaupt gebaut wird. Dafür brauchen wir Christus, den Gekreuzigten. Dann überwinden wir mit der Gemeinde für sein Reich, für seine Herrschaft auf dieser Erde. Wir als Gemeinde kämpfen für sein Reich. Mit der Gemeinde überwinden wir den Feind. Gemeinde ist das Mittel, Mächten und Gewalten die mannigfaltige Weisheit kundzutun. Und es ist wichtig, dass wir wissen, was die Gemeinde ist. Nicht einfach nur wegdrängen. Weißt du, wenn ich die Gemeinde nicht gesehen habe, wie wir sie gesehen haben, dann ist das Wort Gemeinde, obwohl es über 100 Mal vorkommt im Neuen Testament, ist für uns ohne Bedeutung. Es gibt diese Gemeinde nicht. Probleme, auch wenn ich Probleme habe, gehe ich in eine andere Gruppe. So, es gibt diese Vision nicht. Und deswegen brauchen wir die Vision der Gemeinde. Ja, wir müssen den Herrn fragen, wo gehöre ich hin? Was ist die Gemeinde? Zeig mir die Gemeinde. Wenn wir den Herrn nicht fragen, dann gibt er auch keine Antwort. Wir müssen den Herrn fragen. Noch zum Schluss, wer überwindet? Dem will ich machen zum Pfeiler im Haus meines Gottes. Pfeiler, der bleibt. Der ist unverzichtbar. Ich bin unverzichtbar für das Haus Gottes. Lob den Herrn.